Ich habe heute eine richtig schöne Predigt vorbereitet. Und ich habe gestern ja eine Traupredigt halten dürfen. Und ich habe mir einfach mal genehmigt, den Trauvers euch auch vorzuhalten. Wir gucken uns den auch ein bisschen anders an. Weil ich habe diesen Vers, den ich heute mit euch angucken will, den habe ich auf meiner Predigtliste. Ja? Also wir sind spontan, aber meistens macht Gott was aus dem, was er schon mal vorbereitet hat. Und dann kann man spontan aus den Sachen, die es schon gibt, auswählen. Und der ist auch schon ein Jahr auf meiner Predigtliste, dass er dieses Jahr gepredigt werden muss. Weil unser Thema ist ja froh und lebendig. Und es gibt einen Bibelvers in der Bibel, der den Bibelnerds und guten Christen da meistens zuerst kommt. Und das ist, die Freude im Herrn ist unsere Stärke, ja, oder ist eure Stärke. Um diesen Teilvers geht's, aber ich kann das nicht aushalten, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ich nicht verstanden habe, in welchem Zusammenhang bestimmte Sachen gesagt werden, damit ich das auch in den richtigen Hals kriege. Und das ist auch mein Verben, wenn wir Bibel lesen, ja, wir können uns berühren lassen von einem einzelnen Vers. Da kann Gott mal so prophetisch reinhauen. Und manchmal hat das gar nicht so viel mit dem Zusammenhang zu tun. Und das ist dann wie so eine Speise für den Tag. Ja? Nennt man Rema. Also da leuchtet was aus der Bibel, so ein Ding auf. Und dann merkt man, ach, Gott will mir jetzt gerade was sagen. Und das ist jetzt für mich wichtig. Wenn es darum geht, dass wir uns ausrichten, was Gottes genereller Wille ist und wie ich mein Leben ausrichten soll, dann benutzen wir die Bibel anders, nämlich dass wir gucken, in welchem Zusammenhang sind Sachen wie gesagt, wie haben die Leute das damals verstanden, wie war es gemeint und dann ziehen wir unsere Schlüsse draus und darauf können wir unser Leben bauen. Und deswegen habe ich gedacht, wir gucken uns mal das Kapitel 8 im Buch Nehemia an, nämlich ein ganzes Kapitel, wo es um das Wort Gottes geht und welche Wirkung das hat, wenn man anfängt zu lesen und zu hören und Gott auf einmal Herzen verändern kann und was richtig in Bewegung kommt. Ja, ich werde mit euch zusammen, ihr dürft gerne eure persönliche elektronische Bibel anklicken und wenn ihr noch echte Bücher kennt und vielleicht sogar mithabt, dürft ihr das auch aufschlagen. Um noch ein bisschen den Bogen größer zu machen, erzähle ich noch ein bisschen, worum es da geht. Stellt euch vor, ihr habt es total vergeigt. Stellt euch vor, ihr habt etwas verloren, wo ihr denkt, ihr könnt es eigentlich nicht wiederkriegen. Manchmal hat man das so Beziehungen, On-Off-Beziehungen, ja, habe ich gehört. Stellt euch vor, ihr seid in einer Situation, wo ihr eigentlich dachtet, alles wäre verloren und dann durch irgendwie einen sonderbaren, glücklichen, vielleicht sogar gnadenvollen Moment geht die Chance wieder auf und da ist eine Möglichkeit für einen Neustart. Und wenn wir das machen, dann ist man anders eingestellt als beim ersten Mal. Beim ersten Mal denkt man, wird schon klappen und volle Fahrt voraus. Ne? Und wenn dann schon mal was zerbrochen war und man gemerkt hat, oh, man kann das Ding auch vor die Wand fahren und man darf dann wieder neu starten, dann ist man viel vorsichtiger. Dann geht man könnte sagen, demütiger daran. Ne? Denkt, oh, hoffentlich, jetzt muss ich es richtig machen. Jetzt muss es irgendwie klappen. Wie kann ich dafür sorgen, dass es nicht wieder schief geht? Und dann wird man auf einmal offener für Ratschläge und offener für vielleicht zweimal zu überlegen, bevor man spontan reagiert und so weiter. Und so war es für das Volk Israel auch. Die hatten nämlich in ihrer Geschichte eine Geschichte von Versprechungen Gottes. Ja, das biblische Wort ist Verheißungen. Ja. Gott hatte seinem Volk was versprochen. Der hat es aus seiner Familie, erst hat er einberufen, dann die Familie, Dann ist daraus das Volk Israel geworden, ja, in Ägypten, und hatte sie durch Mose aus der Gefangenschaft herausgeführt, durch die Wüste hindurch. Dort hatten sie Gebote und Rahmen bekommen, aber auch das Versprechen Gottes: Ihr sollt mein Volk sein und ich werde euch nicht verlassen, wenn ihr meine Gebote haltet. Und dann sind sie in dieses versprochene Land Israel gekommen und wurden dort richtig sesshaft. Und da ist aber was zerbrochen. Die haben alles, vieles falsch gemacht. Und das Volk wurde einmal geteilt und dann in Gefangenschaft geführt. Und sie hatten ihr Land verloren, das Gott doch versprochen hatte. Sie hatten die Chancen vergeigt. Und da war die große Frage: Hat Gott uns jetzt verstoßen? Kann er noch was mit uns anfangen? Oder war es das jetzt? Und dann kommt eine Chance in der Geschichte, die Leute damals als göttlich verstanden haben. So ähnlich wie bei der Wende, habt ihr vielleicht schon mal, wer alt genug ist, weiß das, ja, dass es so eine Figur wie Gorbatschow gab, der auf einmal die politische Lage so geändert hat, dass Länder in die Freiheit entlassen wurden und auch Ostdeutschland und Westdeutschland zusammenkommen konnten. Und ich bin ja ein Teil dessen, ich bin in Leipzig geboren. Ich weiß noch, mein Vater hat davon gesprochen, dass Gorbatschow so ein Mann in der Geschichte war, der das deutsche Volk praktisch fast übernatürlich hat in die Freiheit gehen lassen. Und genau so ist es: Das Volk Israel darf zurückkehren aus der Gefangenschaft in Babylon und kommt dann wieder in dem alten verheißenen Land an, müssen aber aus Trümmern etwas neu wieder aufbauen. Und da kommt so eine Sehnsucht danach, diesmal das mit Gott ordentlich zu machen und diesmal ihn nicht zu vergessen. Aber was das Krasse war: Die haben teilweise kein Hebräisch mehr gesprochen. Die waren ja 70 Jahre weg. Da sind Generationen ohne, man könnte heute sagen, Bibel, ohne die Schriften aufgewachsen. Die hatten vergessen, was es heißt, Gottes Volk zu sein. Und sollten jetzt neu starten und haben aber auch gemerkt, Gott hat mit uns schon was Neues angefangen. Aber wir passen da gar nicht dazu. Wir haben gar keine Ahnung. Wir haben vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja? Und so kannst du es auch manchmal gehen, oder? Hoffentlich merken wir es noch. Okay, und jetzt lesen wir einfach mal den Text, oder? Seid ihr bereit? Nehemia 8. Ich lese mal aus der Luther-Übersetzung, weil der Vers, der wird meistens in der Luther-Übersetzung dann zitiert. Und das nehme ich dann mal als Sprungbrett. Okay, eigentlich nehme ich sogar den letzten Vers vom Kapitel 7 auch noch dazu. Ich lese jetzt einfach am Stück und ab und zu mal mache ich eine Bemerkung. Und dann kommen 4 Punkte, die wir daraus lernen können. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, das war der Bibellehrer damals, sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des 7. Monats. Kleine Pause Nummer 1. Da ist eine Sehnsucht von den Leuten, ja, von dem Volk, dass sie jetzt lernen wollen, was es eigentlich heißt, mit Gott zu leben. Und die gehörten zum Volk Gottes, hatten aber keine Ahnung mehr. Da war eine Sehnsucht, den Neustart jetzt mit Gott zu machen. Und ich werbe dafür, dass, wenn man mit Gott startet, auch wirklich sich mit ihm beschäftigt und von ihm lernt, was es heißt, mit ihm zu gehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was wir hier schon draus sehen, ist: Es ist scheinbar absolut wichtig, dem Nehemia, ja, der uns das hier gegeben hat, zu sagen: Okay, die Leute, die wollten verstehen und die sollten verstehen. Denn da kommen riesige Massen, vielleicht tausende von Leuten, auf einen großen Platz. Und die bauen, sehen wir gleich, dem Esra eine Bühne. Also Bühnen sind nichts Neues, by the way. Ja, weil das, was gesagt wird, muss verstanden, gehört und gesehen werden. aber alle sollten kommen, die Männer und die Frauen und die es verstehen konnten.
Hä?
Wer könnte das sonst noch sein? Das ist eine Chiffre für Kinder, die alt genug waren, um das nachvollziehen zu können. Alle sollten das hören. Alle sollten es verstehen. Das Wort Gottes, das will und das muss verstanden werden. Das ist keine Formel, da gibt es keine magischen Tricks, sondern das, was uns Gottes Wort gibt, das muss zuerst mal, müssen wir merken, was heißt denn das? Und wenn wir dann gemerkt haben, was das heißt, kann das in uns wirken, kann in uns was machen und damit arbeitet Gott dann und kann uns zeigen, was für uns das heißt und was für uns der nächste Schritt ist. Aber das Verstehen, was das bedeutet, ist ganz wichtig. Ja, und es geht daran nicht darum, dass wir die schlauesten Köpfe und die intelligentesten sein müssen, um das zu verstehen. Viele Dinge im Wort Gottes sind super einfach, aber sie müssen erstmal verstanden werden, müssen deins werden. Das kann von Kindern verstanden werden und von Uniprofessoren verstanden werden, aber es muss verstanden werden. Also, du hast deinen Kopf nicht umsonst bekommen. Amen? Kannst du über dich proklamieren. Ich habe meinen Kopf nicht umsonst. Okay. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer, Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag den Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Also ganz schön lange Veranstaltung, gell? Früher Morgen bis später Mittag, 6 Stunden Bibelstunde. Der Traum eines jeden Pastors. Einfach toll. Und die Ohren, jetzt hör zu. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Also die haben hören und verstehen wollen. Da war ein Wissensdurst da. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matthias, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseiah zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken noch ein paar Namen. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Buh. Also der liest und neben ihm sind andere Leute und das scheinen keine Priester zu sein, habe ich jetzt so in Kommentaren gelesen. Das ist eine zweite Info. Das Wort Gottes ist nicht nur für jeden zu verstehen, sondern jeder, seien es Pastoren oder Leute, die keine Ausbildung haben, sind dabei beteiligt, das Wort Gottes auszuteilen. Und es ist absolut wichtig, dass jeder eine gute Beziehung zum Wort Gottes haben kann. Das ist super, fast schon kommunistisch da. Ja? Es ist für alle da. Und jeder kann davon gebraucht werden und jeder kann mitmachen. Und das ist Esra wichtig, dass Gottes Wort kein Spezialistentum ist, sondern für alle. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte das Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Heißt Ehrfurcht, oh, wir wollen es wirklich hören und das ist uns von Gott gegeben. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen, heißt so sei es. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz, also dem Gesicht zur Erde. Und dann kommen die Leviten, ja, verschiedene Namen, die ich jetzt nicht alle lese, und unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man es verstand, was gelesen worden war. Da kommst du wieder das Verstehen. Ich glaube, kommt 6 Mal in dem Text. Ich habe meinen Kopf. Ja? Und sie sollten es verstehen. Und die Leviten, die Priester, ja, also es wird gelesen, die gingen dann zu Untergruppen und haben mit denen eine Art Bibelarbeiten gemacht und gesagt, habt ihr das wirklich verstanden? Und haben denen teilweise nochmal erklärt, worum es ging, bis jeder es geschnackelt hatte. Da war ein Hunger da, da war eine Sehnsucht da, waren aber auch geistliche Leute da, die diesen Auftrag angenommen haben. Okay, alle dürfen, können und sollen es verstehen, damit das eine Wirkung hat. Ja, und so versuchen wir, Gemeinde zu bauen, Kirche zu bauen. Ja? Aber wir, als die wir ja auch zu dem Volk gehören, können von den Leuten auch was lernen, nämlich eine absolut positive Einstellung dem Wort Gottes gegenüber. Und wenn man mit offenem Herzen, mit Erwartung hört, kann man fast immer was hören. Und meine Einstellung, deine Einstellung zum Wort Gottes beim Lesen oder beim Hören macht einen Großteil des Unterschiedes, ob du was bekommst oder nicht. Das kennt ihr alle, ne? Also wenn man Aufmerksamkeit macht einen riesen Unterschied. Kann im Unterricht dabei sein und die Zeit absitzen oder man kann versuchen, irgendwas zu lernen. Die Einstellung macht einen riesen Unterschied, auch wie schnell die Zeit vergeht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Schultage kennt, wo man versucht, einfach nur zu überleben. Oder, ja? Aber wenn man sich identifiziert mit einer Sache, passiert auf Arbeit auch, habe ich gehört. Ja? Okay. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig. Hä? Das war doch eine Predigt über Freude, oder? Und mein erster Punkt ist nämlich Freude durch Gottes Wort, ne? Jetzt lesen die und hören die Gottes Wort und verstehen die, und was ist das, was mit denen passiert? Die werden traurig. Kontraproduktiv für meine Predigt eigentlich, ne? Mir ging es ja darum, dass wir verstehen, in welchem Zusammenhang dieser Vers. Die Freude im Herrn ist meine Stärke, wie wir das verstehen können. Und eine Sache kann man, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man dann wirklich ehrlich mit Gott starten will und anfängt, sich von Herzen für seine Ideen und seine Pläne zu interessieren, dann passiert was, nämlich dass man feststellt, dass man gar nicht so gut dasteht. Und das passiert bei denen auch, ne? Also schon alleine, dass sie Erklärung, Übersetzung brauchen. Die müssen merken, während des Hörens des Wort Gottes, ich dachte immer, ich wäre der Checker, ich bin es aber gar nicht. Es gibt so viel, was ich nicht weiß, was ich noch nicht gewusst habe oder was ich noch nicht mit der richtigen Perspektive betrachtet habe, dass man erstmal so vom hohen Ross runterkommen muss. Ja? Und ich habe das, weiß nicht wie oft schon gehört, die Predigt bringt mir nichts, da ist nichts Neues dabei, weiß ich schon alles. Fang mal an, wirklich zu hören. Dann kriegst du mit, was du alles nicht weißt. Und dann kriegen die auch mit, was die alles verpasst hatten. Ich lese mal diesen Abschnitt zu Ende. Ja. Ich lese nochmal von Vers 9 bis Vers 12, für die mitlesen wollen. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Das heißt, die weinen wirklich bitterlich. Stellt euch vor, eine Versammlung von Tausenden von Leuten, die heulen. Was für ein Gottesdienst. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst. Hör zu. Geht hin und esst fette Speisen. Und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Puh, auf einmal. Da sind Leute, die sind super berührt. Die haben was verstanden. Die haben sich alle Mühe gegeben, dass das Volk versteht. Und jetzt haben sie verstanden, wer Gott ist, was er eigentlich mit dem Volk vorhatte, was sie alles falsch gemacht haben, wie er es in Zukunft haben will, was er für gute Gedanken hatte. Und da passiert was, nämlich dass sie feststellen, puh, was hätte es sein können, wenn wir es anders gemacht hätten? Guck das an, wie es jetzt ist und die Vorstellung, was sein könnte, wenn wir in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hätten. Wow. Ja? Und dann kommt es, guck mal, wo wir jetzt gelandet sind. Die haben ja super viel Arbeit. Die müssen aufbauen, müssen sich gegen Feinde von außen verteidigen. Die sind super busy und haben einen harten Alltag, um wieder was Neues aufzubauen. Aber guck mal, wie lang der Weg noch ist. Und dann gucken sie, das können wir dann ab Kapitel 9 gucken, gibt es auch noch Lebensweisen, die gar nicht zum Volk Gottes passen. Wow, das ist ja ganz, ganz schön überwältigend. Was hätte sein können, was jetzt noch nicht ist. Und so kann es uns auch manchmal gehen. Ne? Und da kommt Esra als ein richtig guter Bibelleiter und sagt, wisst ihr was, dieses Gefühl der Überwältigung, dass ich irgendwie nicht gut genug bin oder dass meine Vergangenheit nicht gut genug war und ich weiß gar nicht, wie ich in die Zukunft ordentlich, ich anerkenne das, das ist dein Plan und das ist auch logisch und das ist auch richtig, aber mich macht es traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja? Dieses Gefühl des nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, nicht genug gemacht zu haben und so. Ja, und der Esra weiß genau, wie es denen geht. Und er weiß, das ist jetzt ein Moment, der ist wichtig, weil die Erkenntnis ist absolut wichtig, dass wir Gott brauchen und dass wir auch seine Wege anerkennen. Das ist absolut wichtig, weil das hatten sie vergeigt in der Vergangenheit, sich nicht um Gott zu kümmern. Aber an dem Punkt dieser Traurigkeit und Überwältigung und des Beschämtseins stehen zu bleiben, ist nicht Gottes Wille. Es ist ein wichtiger Punkt, aber es ist nicht Gottes Ziel. Seid ihr dabei? Es ist ein wichtiger Punkt. Man muss durch den durch. Man kann den auch nicht abkürzen. Wer nicht sagt, dass er Gott braucht, dass alles okay ist, der sein Leben schön redet, der hat keinen Grund zur Freude. Der tut so, als könnte er sich freuen. Das ist aber Verdrängung. Ja? Ich schiebe alles Negative weg, was mir nicht passt, und dann versuche ich, möglichst fröhlich zu leben, ohne mich mit den eigentlichen Sachen zu beschäftigen. Darum geht es nicht. Aber ich muss erstmal durch den Punkt durch, dass ich das zulasse. Und dann kommt die Stimme Gottes, die dir sagt, jetzt ist aber genug getrauert. Es ist genug geweint. Dies ist der Tag des Herrn. Esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Der sagt, die sollen eine Party feiern. Mit allem, was geht, und das ganz existenziell machen. Israel war sowieso ein Feiertagsbeispiel. Also dieses Volk hat so viel gefeiert wie kein anderes Volk und haben so viele Festtage gehabt wie kein anderes Volk. Weil bei jedem Festtag haben die einen Grund gehabt, sich an einen Charakterzug Gottes oder eine Tat Gottes zu erinnern. Die haben sich in ihren Glauben hinein gefeiert. Ist ganz cool. Also mein erster Punkt war Freude durchs Verstehen von Gottes Wort. Die haben Sehnsucht nach Gottes Wort gehabt, haben sich gefreut, dass sie es endlich wieder hören konnten, dass sie es verständlich bekommen haben, und das ist cool. Mein zweiter Punkt, und da sind wir jetzt gerade dran, Freude kommt aber letzten Endes durch die Erkenntnis und die Begegnung mit einem gnädigen Gott. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, als Leute, die mit Jesus einen guten Anfang oder auch ein Weitermachen haben wollen, dass wir alles, was zu schaffen ist und was zu verändern ist, im Mittelpunkt zu haben, ohne den gnädigen und guten Gott der da drüber steht und der Lösung hat. Seid ihr dabei? Die dachten nämlich jetzt, oh, wir müssen jetzt schnell alles hinkriegen, damit Gott uns lieb hat und damit er in unserer Mitte ist. Und das, was Esra hier sagt, macht keinen Fehler. Feiert und erlebt den Gott, der in eurer Mitte ist, sonst wärt ihr gar nicht hier. Und du musst Gott erleben als guten und darfst ihn erleben als guten und gnädigen Gott, während du Baustellen in deinem Leben hast und du lädst ihn ein, mit seiner Gnade und seiner Kraft zu kommen und er wird mit dir auch die nächsten Schritte gehen. Du brauchst einen gnädigen und guten Gott, damit du das aushältst, was du in dir vorfindest. Seid ihr dabei? In diesem Zusammenhang, ja, innerlich fühlt man sich verklagt und nicht genug und weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. In diesem Zusammenhang sagt dann Nehemia: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und eigentlich heißt das Wort nicht Stärke, sondern Schutz und Zuflucht. Der Ort, zu dem du dich flüchten kannst. Das heißt, da ist ein gnädiger Gott, der gerne vergibt, der mit dir ist. Und wenn du im Bewusstsein, wow, ich will dein Kind sein und ich will dir ganz folgen, lebst, mit dem Bewusstsein, was alles noch nicht so weit ist, dann flüchtest du dich zu Gott selbst, weil er ein gnädiger Gott ist. Seid ihr dabei? Wir flüchten nicht von Gott weg, sondern der gnädige Gott, der sich in der Schrift, in der Bibel offenbart und zeigt, der ist die Antwort. Nie wieder vor Gott weglaufen, immer zu ihm hin. Auch mit dem Schrott. Mit dem, was noch nicht ist. Denn die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Das Wissen, dass er dich liebt, dass er uns liebt und dass wir seine Kinder sind. Und genau das erleben die. Die haben gerade erlebt, dass sie wieder zurückkommen konnten. Und Gott hat schon gesagt, ich will euer Gott sein. Ja, sie müssen gute Prioritäten setzen. Da geht es auch noch weiter. Aber sie sollen nicht vergessen, dass Gott schon da ist. Und dass er sie liebt. Und deswegen kriegen die einen Auftrag. Und das ist mein dritter kleiner Punkt, Freude durch Feiern. Ja, das ist ja ein Auftrag, das fetteste Fleisch, das Beste, also damals war das fettes Fleisch das Gute. Und süße Speisen, das war bevor man Diabetes Das heißt, der sagt, Leute, ich möchte, dass das euch in Fleisch und Blut übergeht, dass ihr einen guten Gott habt und dass er mit euch ist. Und indem ihr ihn feiert und seine Gnade feiert, sagt ihr und vergegenwärtigt ihr euch, dass ihr alles von ihm erwartet und dass ihr zu ihm gehören wollt. Und wir müssen das verstehen, und wir dürfen, müssen das Gute in Verbindung mit seiner Gnade genießen. Und der gibt dir einen Auftrag, es richtig krachen zu lassen, weil Gott gut ist. Und sich, während sie es krachen lassen, daran zu erinnern, dass sie einen gnädigen und guten Gott haben. Ist das cool? Und das ist noch mehr, das ist nicht nur, dass sie das für sich selber machen müssen, ja, also das ist immer die Anwendung und das Erleben, damit es tief reinrutscht. Sondern die sollen auch sorgen für die, die nichts vorbereitet haben. Das heißt, inklusiv sein. Diese Gnade und Gottes Kraft ist noch stärker. Die reicht nicht nur für mich, sondern auch für meinen Nebenmann, meinen besten Freund. Versteht ihr, was ich meine? Da wird eingeladen. Und die sollen auftischen. Und sie erleben, dass Gott gut ist und ihr Körper und ihre Seele kann das besser annehmen oder das sinkt tiefer ein. Deshalb ist es gut, eine Kirche zu sein, die gerne feiert und die gerne einlädt. Wir machen das nicht einfach nur um Feiern willen, sondern weil wir einen Gott haben, der zu feiern ist. Wir haben einen guten und gnädigen Gott. Denn die Freude am Herrn ist unsere Zuflucht, unsere Stärke. Es gibt Feiern, um sich zu betäuben, oder es gibt Feiern, um sich bewusst zu machen, was für einen Gott man hat. Und dafür bin ich auf alle Fälle. Und Nummer 4, das ist die Freude durch Erinnerung. Wenn ihr weiterlesen würdet jetzt, das machen wir wegen der Zeit nicht, dann könntet ihr lesen, dass das Volk dann fortgeschickt wird, um Party zu machen und auch irgendwann wieder zu arbeiten. Und die Leiter bleiben da und die forschen weiter in den Schriften. Und die entdecken dann, dass sie ein Fest vergessen haben zu feiern, schon fast 1000 Jahre. Das daran erinnert, dass sie damals als Volk aus Ägypten herausgeführt wurden, aus der Sklaverei, dass Gott schon damals gnädig war. Und dass er die Geschicke seines Volkes lenkt und dass er sie zu seinem Volk gemacht hat und dass er ein guter Gott ist. Und sie sollten jedes Jahr das feiern, indem sie in Laubhütten kampieren, ja, und das nachspielen, könnte man sagen, um sich daran zu erinnern, was Gott in der Vergangenheit schon gemacht hat. Was ist denn der Sinn und Zweck? Wenn sie daran denken, was Gott damals gemacht hat, nämlich ihr Volk zu gründen, sie zu seinem Volk, seinen Kindern zu machen und dass er das geschafft hat, wenn das ein Auftrag ist, das regelmäßig sich daran zu erinnern, heißt, indem sie das feiern, sagen sie, das gilt auch für mich. Ich bin ein Israelit und gehöre zu seinem Volk, weil Gott damals mein Volk aus Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land geführt hat. Und jetzt sitze ich hier im verheißenen Land und ich feiere dieses Fest und ich darf dazugehören. Ich bin ein Teil. Ich identifiziere mich damit und sage, ja, das, was für damals galt, das gilt auch für mich. Seid ihr dabei? Und nichts anderes machen wir, wenn wir auf den Kreuzestod von Jesus zurückblicken, was für uns geschehen ist. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Und wir vergegenwärtigen uns, ich bin nur hier, weil er damals am Kreuz für mich gestorben ist und weil er auferstanden ist. Was damals galt, das gilt auch für mich. Und ich stehe nur hier oder sitze nur hier, weil das damals geschehen ist. Und indem ich jetzt daran denke, und wir werden gleich das Abendmahl feiern, das ist nämlich das Gedächtnismahl daran, was Jesus für uns getan hat, sage ich und verkündige ich, ich gehöre zu seinem Volk. Er hat mich befreit. Und wenn er damals gnädig war, dann wird er auch in Zukunft gnädig sein. Amen. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Gegenwart Gottes im Abendmahl. Und ich will euch einladen, dass wir jetzt einen Song zusammen singen, das nochmal wirken lassen. Und vielleicht, dass du für dich nochmal eine Entscheidung triffst. Ich will mich ganz auf dein Wort einlassen und ich will es verstehen. Ich will deine Gnade feiern, nicht weil ich sie mir verdient hätte, sondern weil du ein gnädiger Gott bist und du eine gnädige Persönlichkeit hast. Ich will mich regelmäßig an dich erinnern und ich werde dich niemals vergessen, sondern ich brauche dich mit allem, was ich bin. Auch im Zwischendrin und für den Neubeginn. Amen.